wenn man sowas kann, ist schon echt cool. Ja, wir sind mit unserer Predigtreihe über die Vision bei dem Thema, da drüben hängt sie übrigens für die, die da gucken wollen, bei dem letzten Thema angelangt, das heißt in die Welt. Und ihr habt das sicherlich bei der Lesung eben schon gemerkt über den Propheten Jona. Der Text beginnt in der Bibel mit dem ganz lapidaren Satz: Das Wort des Herrn geschah zu Jona. So beginnt diese Geschichte. Und ich finde, es ist ein cooler Auftakt, so ganz ohne Schnörkel, ohne Hintergrund. Das Wort geschah zu Jona. Ganz einfach so. Und es steht auch nicht dabei, wo Jona gerade war. Vielleicht auf dem Feld, beim Ackern, im Gottesdienst. Vielleicht lag er auch in der Hängematte. Oder er war beim Joggen, beim Einkaufen, mitten in der Nacht. Gott spricht Jona einfach an. Und er sendet ihn in die Welt, ganz plötzlich und überraschend. In der Regel hat Gott ja seine Propheten zu seinem Volk geschickt, um das zu ermahnen. Aber diesmal ist es ganz anders. Jona muss zu einem fremden Volk gehen. Menschen, die Gott nicht kannten. Und das versteht die Bibel unter Welt. Menschen, die Gott nicht kennen. Jona wird nach Ninive geschickt, der damals größten Stadt des Assyrischen Reiches. Was da genau schiefgelaufen ist, das wird in der Bibel auch nicht erzählt, aber es kann jedenfalls nichts Gutes gewesen sein, weil Gott zu Jona sagt: Rufe mein Urteil über sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Mehr steht da gar nicht. Das hebräische Wort Ra'a bezeichnet aber eben nicht nur eine schlechte Tat, sondern vor allem eine böse Gesinnung, also eine Herzenseinstellung. Die Menschen von Ninive dachten böse. Ob das jetzt alle waren, okay, aber grundsätzlich waren sie eher böse eingestellt. Geht also hier nicht um kleine Vergehen, die der Jona anmahnen soll, sondern es geht hier um die Grundeinstellung der Boshaftigkeit, die in Ninive vorhanden war, und das gefällt Gott nicht. Und darum schickt er Jona nach Ninive. Es ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Auftrag Gottes, weil er ja sie eben sonst nur zu seinem Volk schickt. Das muss also auch eine besondere Bedeutung haben. Warum ausgerechnet nach Ninive? Ich habe mal gedacht, wenn Gott einen von uns heute schicken würde, dann müsste man gehen nach Moskau, Peking, Washington, also eine der Hauptstädte der weltführenden Nationen. Assyrien war damals das Weltreich schlechthin. Deshalb ist es ihm so wichtig. Also, wenn einer von euch heute Abend den Auftrag bekommt, nach Moskau zu gehen, wünsche ich viel Erfolg. Also darum geht es. Gott interessiert sich, und das ist auch ein Beispiel für uns, das ist wichtig, Gott interessiert sich nicht nur für sein eigenes Volk, nicht nur für die Frommen, sondern ihm geht es auch um die anderen Völker, um die anderen Menschen, ihm geht es um die ganze Welt. Und das war eben Assyrien als Weltreich. Gott hat Interesse an jedem Menschen. Und es heißt hier so schön: Und Gott sah die Stadt Ninive, wunderschön, sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Er sieht den Menschen, die einzelnen Menschen. Er sieht ihre Einstellung. Und mal ganz ehrlich, wenn ich in diese Welt schaue, da ist doch ganz schön viel Boshaftigkeit zu finden. Diese vielen Kriege, da geht es immer nur um Macht, um diese Einstellung. Es geht darum, um mich. Viele Menschen haben eine böse Grundeinstellung. Und jetzt soll Jona also eine Gerichtspredigt über Ninive halten. Mehr hört er von Gott gar nicht, außer geh dahin und sag ihnen, dass sie böse sind. Er weiß auch noch gar nicht, wie die Assyrer darauf reagieren werden. Das sagt ihm Gott auch nicht. Also totales Ungewissheit. Und eins ist ganz klar: Gott hat Pläne mit den Assyrern. Irgendwas soll da passieren, sonst würde er den Jona nicht schicken. Und dieser ungewöhnliche Auftrag erfordert einen ungewöhnlichen Glauben, nämlich das Vertrauen, dass Gott auch in Ninive etwas bewirken kann. Und diesen ungewöhnlichen Glauben hat Jona anscheinend nicht. Denn, das haben wir gehört, nichts wie weg. Auf gar keinen Fall gehe ich dahin. Er geht also nicht nach Ninive in den Osten, sondern nach Tarsis in den Westen, in die genau entgegengesetzte Richtung. Tarsis war damals die am weitesten entfernte Stadt von Israel, die bekannt war, lag in Südspanien. Da wollten die also hinfahren. Nach Ninive, da will er also auf gar keinen Fall hin. Warum auch ausgerechnet nach Ninive, die Feinde von Israel, der Inbegriff der Bosheit und Schlechtigkeit der damaligen Welt, die soll er zur Umkehr rufen. Das ist doch sinnlos. Keiner wird auf ihn hören. Vielleicht werden sie ihn schlagen. Warum soll er sich in Gefahr begeben, wenn es sowieso nichts bringt? Also gehorcht er nicht, sondern haut ab. Interessant ist, dass überhaupt nichts darüber steht, dass Jona noch vielleicht mit Gott diskutiert, ihm Fragen stellt, zu ihm ruft. Nein, der erste Gedanke, den Jona hat, nichts wie weg. Und dann macht er das auch. Er spricht mit Gott gar nicht über den Auftrag, fragt gar nicht nach. Jona möchte möglichst weit weg von Gott und deswegen geht er mit dem Schiff nach Tarsis. Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen, weil es ist ja gar nicht von Angst die Rede. Es steht nicht da, dass Jona Angst hat. In diesem Gedicht hier, da ist das so ein bisschen der Fall, dass das da steht, aber es steht nicht in der Bibel. Sondern was in der Bibel steht, ist, dass Jona sich darüber ärgert, dass Gott sich um andere Menschen kümmert und nicht nur um sein Volk. Dass Gott ein Interesse an Ninive hat, das ärgert den Jona. Also es ist eigentlich Neid. Ja, Gott, warum kümmerst du dich nicht um dein Volk, sondern um diese da, unsere Feinde? Das kann doch gar nicht sein. Das kann man also am Ende der Geschichte lesen, weil er geht ja dann schließlich nach Ninive. Wir haben das ja ansatzweise schon gehört. Er geht nach Ninive, macht die Bußpredigt und ganz Ninive bekehrt sich. Die kommen zum Glauben und Jona ärgert sich total darüber. Sagt, jetzt kann ich auch sterben. Was soll das Ganze? Ist doch dumm, dass die zum Glauben kommen und sich bekehren. Jona ist tatsächlich verärgert und neidisch, weil Gott sich um andere Menschen kümmert, weil die denen wichtig sind. Das dafür Verständnis aufzubringen, das fällt mir ein bisschen schwer. Aber gut, die Assyrer waren die Feinde von Israel. Vielleicht kann man es von daher so ein bisschen verstehen, dass Jona sagt, Gott, warum ausgerechnet unsere Feinde? Warum sollen die sich jetzt verändern? Jona möchte jedenfalls keine Gnade für die Assyrer. Und deswegen läuft er davon. Und das ist natürlich schon erstaunlich, ein Mann Gottes. Und Jona war kein Unbekannter. Er hatte schon im Auftrag Gottes gesprochen, das kann man in den Königebüchern nachlesen. Also das war nicht sein erster Auftrag. Gott hatte ihn vorher schon gebraucht. Er kannte also Gott ganz gut, wusste, dass das gut funktioniert mit Gott. Und trotzdem läuft er weg. Klar, einer feindlichen Stadt den Untergang zu verkündigen, also das wäre so, als würden wir nach Moskau gehen und sagen, also morgen wird die Stadt zerstört, wenn ihr nicht umkehrt. Also das ist schon ein heikler Auftrag. Also wenn er nicht nur ausgelacht wird, der Jona, dann drohen ihm Gefängnis oder der Tod. So wird es jedenfalls wahrscheinlich in Russland oder anderen Staaten sehen, dass man da relativ schnell im Gefängnis landet. Es ist kein einfacher Auftrag, das muss man auch so sehen. Ja, das war aber bei keinem Propheten. Wenn Gott Menschen beauftragt hat, war es immer auch gefährlich. War immer auch, also da kann man ja Paulus nehmen oder Jeremia, der ganz besonders gelitten hat. Alle Männer und Frauen, die Gottes Wort verkündigt haben, standen auch in der Gefahr für Leib und Leben. Es war immer gefährlich. Und das ist auch heute natürlich nicht anders. Ein mahnendes Wort zu verkündigen an die Menschen ist nicht einfach, nicht beliebt. Auch das kann gefährlich sein. Wenn wir nur von der Liebe Gottes reden, ist das alles kein Problem. Aber schon wenn wir anfangen, vom Absolutheitsanspruch Jesu zu sprechen, Oder wenn wir in die konsequente Nachfolge rufen, wenn wir anderen Fehlverhalten aufzeigen, wenn wir wie Jona Boshaftigkeit aufdecken müssen und Gericht verkündigen über die Welt, dann wird es schwierig. Da ist Gegenwind vorprogrammiert. Das will nämlich kaum einer wirklich hören. Und trotzdem, Jona bekommt diesen eindeutigen Auftrag und er rennt davon. Er ist ungehorsam, obwohl er doch Gott kannte. Eigentlich ist der Auftrag Gottes auch für uns klar. Da komme ich noch drauf zurück. Aber trotzdem passiert es uns auch, dass wir diesem Auftrag Gottes nicht nachkommen, dass wir nicht gehorchen. Bequemlichkeit zum Beispiel könnte ein Grund sein, der uns hindert. Warum soll ich denn ausgerechnet, sag ich mal jetzt, nach Tansania gehen, um Gottes Wort zu verkündigen? Oder die Angst, ich gehe doch auf gar keinen Fall nach Syrien, um ein Beispiel zu nennen. Oder die eigenen Pläne und Wünsche gehen in eine ganz andere Richtung. Nee, eigentlich wollte ich dieses Jahr heiraten und ein Haus bauen. Da kann ich doch jetzt nicht nach Manila. Das passt doch gar nicht in meine Pläne. Und dann laufen wir weg vor Gott und seinem Auftrag und sind ungehorsam. Und in der Bibel können wir das sehen, das ist nicht ein Einzelfall. Da gibt es viele, die nicht gehorsam sind auf das, was Gott sagt, und dann Schiffbruch erleiden. Adam und Eva zum Beispiel, die dürfen alles genießen im Garten Eden. Nur von einem Baum dürfen sie nicht essen. Und was machen sie? Sie essen von diesem einen Baum und erleiden Schiffbruch. Sie müssen nämlich raus aus dem Garten, dürfen nicht mehr in der Nähe Gottes bleiben. Gerade, das muss man einfach so sehen, Ungehorsam bewirkt auch Negatives in meinem eigenen Leben. Viele haben Schiffbruch erlitten. Und gerade darum sagt Jesus auch am Ende seiner Bergpredigt, dass der Mensch dann ein festes Fundament für sein Leben hat, wenn er das Wort Gottes nicht nur hört, sondern ihm auch gehorsam ist. Also das auch tut, was Gott ihm sagt. Hören allein reicht nicht. Aber wer dem Wort Gottes gegenüber gehorsam ist und das tut, was Gott sagt, der hat auch für sein Leben Segen. Auch wenn das nicht immer ein einfacher Auftrag ist, das muss man so sagen. Jona gerät eben durch sein Ungehorsam auf einen Irrweg. Er geht statt nach Ninive erstmal zum Hafen, nach Jaffo, und dann nimmt er ein Schiff nach Tarsis. Er geht ganz bewusst in die entgegengesetzte Richtung. Im Buch Jona heißt es in der Bibel, er ging hinab nach Jaffo. Er ging hinab. Und das könnte man auch übertragen deuten, dass seine Flucht ein Abstieg ist für sein Leben. Denn er verliert Gott aus den Augen. Im Psalm 139 heißt es, wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich am Ende des Meeres nieder, das, was Jona machen wollte. Auch dort würdest du mich führen, deine Hand hielte mich fest. Nur Jona kannte Gott und trotzdem denkt er sich, ich kann übers Meer vor Gott fliehen. Auch da ist er nicht allein. Wir denken an den großen Propheten Elia, der eine Wahnsinnsschlacht geschlagen hat mit den Baalspriestern. Er alleine als Prophet Gottes hat 450 Baalspropheten besiegt. Und dann sagt eine Frau, die Königin Isabel, ich werde dich umbringen. Und das bringt Elia so aus der Fassung, dass er wegläuft vor dem Auftrag, dem König sein Wort zu sagen. Er flieht in die Wüste, er läuft vor Gott davon. Und dann, Gott fragt ihn, Elia, was machst du hier? Ich habe dich doch eigentlich nach Israel geschickt. Was machst du hier in der Wüste? Da könnte man einige Beispiele in der Bibel finden, wo Menschen aus verschiedenen Gründen ihrer Aufgabe nicht nachkommen, sondern weglaufen oder in den Irrweg geraten. Und da ist die Frage, wo ist denn dein Platz im Reich Gottes, in der Gemeinde, In deiner Ehe, in deiner Familie, als Single, in deinem Beruf. Da, wo Gott dich hingestellt hat und dich beauftragt, sein Wort zu sagen. Dann lauf nicht davor weg, sondern bleib an diesem Ort, auch wenn es mal schwer wird. Wo würden wir als Menschen heute stehen, wenn Jesus Christus vor Gott davongelaufen wäre, seinem Auftrag nicht nachgekommen wäre? Und das war ja auch kein Spaziergang, kein leichter Auftrag. Jesus ist gehorsam gewesen und er hat gesagt, der gute Hirte läuft nicht davon, sondern der gute Hirte lässt sein Leben, wenn es Not tut, für die Schafe. Das hat er uns vorgelebt und wir sind als seine Jünger in die Nachfolge gerufen. Unser Weg geht hinter Jesus her und nicht von Jesus weg. Ich weiß nicht, wer, wie, wo, wann, was einen Auftrag von Gott bekommt, aber wir sollen gehorsam sein. Jona ist ungehorsam, er läuft weg, begibt sich auf das Schiff, geht in seine Koje, um zu schlafen. Das steht tatsächlich auch in der Bibel. Augen zu, nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und mich erinnert das an so ein trotziges Kind, das sich die Decke über den Kopf zieht und dann ist der Papa ja nicht mehr da, der schimpft. Das ist bei Kindern so. Und so stelle ich mir Noah vor, der denkt sich, ich lege mich einfach, ich mache die Augen zu, dann ist auch Gott nicht mehr da. Bisschen kindliche Vorstellung, denn eigentlich müsste er wissen, Gott ist immer da. Er schläft jedenfalls und dann kommt Gott mit seinem Sturm und die Mannschaft kämpft ums Überleben und sie wissen nicht mehr ein noch aus, sie versuchen zu beten und so weiter und so fort und Noah schläft. Und der Kapitän geht in das Boot hinab und fragt ihn, Jona, was schläfst du? Und dann fordert er ihn auf zu beten. So weit hat Jona sich von Gott schon entfernt, dass ihn der Kapitän, der gar nichts von diesem Gott weiß, auffordern muss und erinnern muss, bete. Auch da ist Jona nicht der Einzige, der angesichts solch einer Situation schläft. Elia legt sich in die Wüste, das Erste, was er macht, schlafen. Als Jesus im Garten Gethsemane um sein Leben ringt mit dem Vater, Wasser und Schweiß und Blut schwitzt, da bittet er seine Jünger für ihn zu beten. Dreimal lesen wir es, dass sie geschlafen haben. Auch sie sind nicht wach geblieben. Wacht und betet, sagt Jesus. Das ist auch ein Auftrag für uns. Wir leben ja in einer Welt, die dem Untergang entgegengeht. So steht es in der Bibel. Menschen gehen verloren, stehen vor dem ewigen Tod. Und der Kapitän Jesus fragt dich, was schläfst du? Was schläfst du angesichts einer solchen Situation? Es geht um Leben und Tod. Und du schläfst? Im Brief an die Epheser schreibt Paulus an die Christen, wach auf, du Schläfer, steh auf von deinem Tod und der Messias wird dein Licht sein. Achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Seid nicht gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Was schläfst du? Bete zu Gott, sagt der Kapitän. Bete zu Gott, sage ich, und frag ihn, was ist dein Auftrag? Wo will Gott dich hinsenden? Wach auf aus dem Schlaf und lass dich von Gott in diese Welt senden. Ob Jona dem Auftrag des Kapitäns nachkommt und betet, steht nicht in der Bibel. Aber eines steht da, er sagt den Matrosen, werft mich ins Meer. Jona sucht den Tod, denn es ist ja ganz klar, also das steht ja in diesem Gedicht, das Meer ist, das Land ist ein bisschen weit weg, das wird er nicht schaffen. Jona hält anscheinend den irdischen Tod für einen Ausweg, dem Auftrag Gottes und seinen Folgen zu entkommen. Er hätte ja auch darum beten können, dass Gott den Sturm wegnimmt und alle rettet, aber er lässt sich lieber ins Meer werfen. Selbst die Matrosen erkennen den Wahnsinn dieser Bitte und versuchen nochmal alles, so steht es in der Bibel, um aus diesem Sturm herauszukommen und das Schiff an Land zu bringen. Aber schließlich bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie werfen Jona ins Meer und dann hört der Sturm ja auch auf. Aber ich finde, es hört sich ja schon ein bisschen crazy an, dass ein Prophet, ein Mann Gottes sagt, ich will sterben. Aber auch das, da ist Jona nicht der Einzige. Auch Elia sagt, als er unter dem Busch liegt und dann geschlafen hat und Gott ihn weckt, ach, lass mich sterben, ich habe keinen Bock mehr, ich bin einfach müde, das ist mir alles zu anstrengend. Auch Elia sagt, lass mich doch sterben. Auch er sieht anscheinend den Tod als Ausweg vor dem Auftrag Gottes. Und Paulus schreibt an die Philipper, ich hätte wohl Lust, aus diesem Leben abzuscheiden, was ja auch viel besser wäre, weil ich dann bei Gott wäre. Auch Paulus leidet unter seinem Auftrag. Er sitzt im Gefängnis und hat, ich weiß nicht, wie oft schon Schläge und was weiß ich nicht alles erhalten. Auch Paulus verspürt diese Lust, dem Auftrag Gottes endlich entgehen zu können. Jeremia, der Prophet Jeremia, sagt auch zu Gott, warum bin ich überhaupt auf die Welt gekommen? Warum hast du mich nicht einfach im Mutterleib schon sterben lassen? Das ist doch alles nur schrecklich. Bei Gott wäre es doch viel besser. Aber im Gegensatz zu Jona und Elia läuft Paulus zum Beispiel nicht weg, sondern er sagt, ich nehme den Auftrag an. Egal was kommt, ich bleibe dabei. Das ist nicht immer leicht. Und da gehört Mut dazu, aber vor allen Dingen, ich glaube einfach das Vertrauen auf Gott, dass er es gut macht. Natürlich wäre es viel schöner zu sterben und bei Gott zu sein, als im Gefängnis zu liegen. Und das war damals ja nicht unsere modernen, bequemen Gefängnisse. Ich kann die Gedanken von Jona, Elia oder auch Paulus gut verstehen. Aber ich würde auch wie Paulus sagen, solange ich lebe, solange werde ich den Auftrag Gottes erfüllen. Ich will nicht davonlaufen, sondern gehorsam sein. So, nun ist also Jona ungehorsam, er läuft weg, er will den Tod. Da könnte man ja denken, naja, Gott sucht sich einfach einen anderen Propheten. Es gibt ja Menschen genug in Israel, die nach Ninive gehen können. Und es gibt sicherlich auch welche, die würden sagen, ja natürlich, das liegt mir am Herzen. Ich möchte, dass die Menschen von Ninive sich bekehren. Ich gehe nach Ninive. Aber Gott sagt nein. Dich, Jona, will ich dahin senden. Vielleicht, weil Jona eine besondere Begabung hatte. Denn am Ende ist es ja tatsächlich so, dass sich die ganze Stadt bekehrt. Gott wusste das schon, dass Jona die richtigen Worte findet, um die Menschen von Ninive zu erreichen. Und deswegen will er ihn senden. Deswegen rettet er ihn und schickt ihn nochmal los. Jeder von uns hat so einen Auftrag wie Jona. Natürlich muss nicht jeder nach Ninive, nach Brasilien oder Manila. Für jeden von uns hat Gott einen eigenen Auftrag. Aber wenn Gott dich zu einem Diktator dieser Welt sendet, dann geh. Wenn er dich beauftragt, den Muslimen das Evangelium zu verkündigen, dann geh. Wenn er dich zu deinem Nachbarn schickt, der immer nur Ärger macht und über Gott lästert, dann geh. Gott weiß, welche Begabung du hast und er wird dich nicht dahin senden, wo du gar nichts kannst, sondern er wird dich dort gebrauchen in der Welt. Das Herzensanliegen Gottes ist es, dass Menschen zu ihm umkehren, dass sie gerettet werden, dass sie das Leben haben. Mehr wünscht sich Gott nicht. Und dafür will er uns gebrauchen. Und er will uns nicht nur zu den Netten schicken, sondern auch zu den Boshaften, auch zu denen, die über ihn lästern. Und mir ist ein Beispiel ganz wichtig geworden, eine Frau aus unserem Nachbarort Steinperf. Ihr Mann war gestorben, als sie so Mitte 50 war. Dann hat sie gesagt, sie hat natürlich auch getrauert, aber sie hat Gott gefragt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben mit 55? Kinder hatten sie keine. Wohin willst du mich senden, hat sie zu Gott gesagt. Und Gott sendet diese Frau, die bereit ist, etwas für ihn zu tun, ins Gefängnis. Sie hat noch nie ein Gefängnis von innen gesehen und Gott sagt, geh ins Gefängnis. Predige den Menschen dort. Dann ist sie mit dem Schwarzen Kreuz nach Butzbach 2 bis 3 Mal in der Woche nach Butzbach gefahren, um dort den Mensch mit den Verbrechern zu reden, mit den Boshaften. Und hat sie zur Umkehr gerufen. Sie ist zu denen gesandt worden, wo wir vielleicht sagen würden, das lohnt sich doch gar nicht. Die haben das nicht verdient. Warum ausgerechnet dahin? Aber Gott sah aus von seiner Höhe und sah nicht nur die Stadt Ninive, sondern auch die Gefangenen, die Verbrecher. Und die sind ihm wichtig. Und diese einfache Frau, eine wirklich einfache Frau, ist bereit, sich von Gott senden zu lassen und geht in dieses Gefängnis. Ich habe keine einzelnen Geschichten, wie sie mit den Gefangenen umgegangen ist, was da passiert ist und so weiter. Aber 30 Jahre lang hat Gott diese Frau noch gebraucht. Mit 87 hat sie ihren letzten Besuch im Gefängnis gemacht. Mit 55 hat sie angefangen. Unglaublich. Unglaublich treu in ihrem Dienst immer wieder in das Gefängnis zu gehen, um den Menschen von Gott zu erzählen. Mich hat das wirklich total beeindruckt, diesen Mut zu haben. Also ich weiß nicht, ob Gott sagen würde, geh in ein Gefängnis. Da würde ich auch erstmal total rot werden. Also das weiß ich gar nicht, ob ich das könnte, ist aber auch vielleicht gar nicht gefragt. Mich hat Gott ins Hinterland geschickt, das ist auch nicht viel besser. So. So, über die Boshaftigkeit sage ich jetzt nichts mehr, aber ich glaube einfach, dass jeder einen Platz hat, wo Gott ihn gebrauchen will. Und wir sollen diesem Auftrag nachgehen, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und es ist ganz egal, was das für Menschen sind. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, das betrifft jetzt nur professionelle Leute wie Pastoren oder eben Propheten und so. Aber das Wort Gottes geschah zu Jona. Einfach so. Und ihr seid heute Morgen ja hierher gekommen, um Gottes Wort zu hören. Ihr fragt also auch noch bewusst danach. Und dann muss man natürlich auch gehorchen. Und da gibt es zum Beispiel von Jesus Worte, die im Markus-Evangelium überliefert sind. Da sagt er, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Dann heißt es auch da ganz lapidar, und sie gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Die Jünger, die denen Gott Jesus das gesagt hat, gehen hin und verkündigen die Botschaft. Und bei seiner Abschiedsrede vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Und ich will das mal etwas neuer formulieren, moderner. Ihr werdet meine Zeugen sein in Holzhausen, im ganzen Hinterland, in Deutschland und bis in den letzten Winkel der Welt. Wer wohin gehen soll, weiß ich nicht. Das ist Gottes Angelegenheit. Aber es gibt keine Beschränkung. Ich weiß nicht, wohin Gott dich senden will. Vielleicht in ein Theologiestudium, als Pastor an irgendeinen Ort in dieser Welt. Vielleicht, wie die Frau aus Steinperf, in ein Gefängnis. Sei offen dafür, dass Gott zu dir redet und dich senden will. Und wenn es nur der Nachbar ist, dann geh diesem Auftrag trotzdem nach. Auch er braucht Gottes Wort. Lass dich von Gott gebrauchen und sei bereit, an der Stelle zu wirken, an die Gott dich sendet. Und Gottes Wort geschah zu Jona. Und ich hoffe, Gottes Wort geschieht zu dir. Amen. Ich denke, es ist gut, eine Zeit der Stille, des persönlichen Gebets zu haben, und dann wird die Band einfach mit dem Lied beginnen.